habe gerade gedacht, als die Martina erzählt hat, dass sie ein Segenslied singen wollten an Weihnachten in der Buchinger Klinik und man gesagt hat, das ist zu christlich, dieser Segen, den sollten wir nicht oder solltet ihr nicht singen, ist zu christlich, habe ich gedacht, schon verrückt. Man feiert Weihnachten, aber irgendwie will man es doch nicht so richtig feiern. Und das ist ja in letzter Zeit auch in der Presse hin und her gegangen. Weihnachten, bald nur noch leere Hülle. Baum und Geschenk braucht es schon mit der christlichen Tradition, aber fremdeln viele. Christfest in Schulen und Kitas auf dem Rückzug. Südkurierleser wissen mehr. Ist wichtig, Südkurier zu lesen. Ihr seht hier den Nikolaus, der Kopf fehlt ihm, also das Wesentliche fehlt ihm. Und die Frage ist natürlich, wieso feiern wir Weihnachten? Was ist der Inhalt von Weihnachten? Und ich habe mich, kann ich so sagen, intensiv auf diese Predigt vorbereitet und bin wirklich mehr und mehr in Staunen gekommen über dieses Weihnachten. Und jetzt stehe ich vor diesem Dilemma, dass ich x Stunden da rein investiert habe, über Weihnachten nachzudenken, zu meditieren, biblische Texte zu bewegen und das dann in einer halben Stunde euch mit auf den Weg zu geben, dass ihr ebenfalls gepackt seid. Und da fühle ich mich schlichtweg überfordert. Und wir machen uns trotzdem mal auf den Weg, denn ich hoffe noch auf den Heiligen Geist. Wer auf Facebook oder bei uns auf unserer Homepage geschaut hat, der hat gemerkt, dass ich die Frage gestellt habe, mit welchen Emotionen bringst du Weihnachten in Berührung? Welche Emotionen hast du, wenn das Stichwort Weihnachten fällt? Da gibt es ja verschiedene Emotionen. Die einen freuen sich. Smiley, Emoji. Die anderen, seht ihr überhaupt was da drüben? Die anderen, ich sehe nämlich nichts, ich sehe es wenigstens bei mir. Die anderen schauen vielleicht so rein, wenn sie Weihnachten hören, denken, oh, hör mir auf, ich muss wieder zur Familie reisen und die alte Leier geht los, ich kann das alles nicht mehr hören. Bei den Dritten bekommt es so einen verklärten Touch, so einen heiligen Schein drüber. Jetzt tun wir mal friedlich für ein paar Stunden und dann geht es wieder weiter. Bei manchen sieht es ganz übel aus, die ärgern sich richtig, grün und blau und rot. Andere staunen, sagen, wow, um was geht es da eigentlich bei diesem Weihnachten? Wieder andere staunen noch mehr und auf Facebook findet ihr dieses staunende Gesicht. Jemand, der staunt, über Weihnachten staunt. Und ganz offen gesagt, mich hat Weihnachten dieses Jahr in der Vorbereitung neu zum Staunen gebracht. Was ich gesagt habe, ist gewaltig, gigantisch, was wir da feiern. Realisieren wir noch einigermaßen, was wir da feiern. Ein Schweizer Politiker, der hat, zuerst unsere gute Annette Wiedmann-Mautz, die ja auch durch die Presse gezogen wurde mit ihrer Weihnachtskarte, die sie intern verschickt hat, egal woran sie glauben, egal woran Sie glauben, wir wünschen Ihnen eine besinnliche Zeit und einen guten Start ins neue Jahr. Sie ist ja Integrationsbeauftragte in der Regierung und diese Karte hat ein bisschen für Wirbel und Ärger gesorgt, weil die gute Dame ja unterschiedlichen Religionen anders begegnet ist. Den Muslimen hat sie gesegnete besinnliche Fastenzeit gewünscht. Am Chanukka-Fest sendet sie den Juden einen freundlichen Gruß. An Weihnachten war es nicht mehr möglich, frohe Weihnachten zu wünschen, sondern einfach besinnliche Tage und einen guten Start ins neue Jahr. Ich weiß nicht, wie wir einander Weihnachten wünschen. Schöne Feiertage, besinnliche Tage, ja, über was sollen wir nachsinnen? Frohe Tage. Genießt die Tage, was auch immer. Und dieses Phänomen, davon bin ich überzeugt, wird sich weiterentwickeln. Dass mit der Zeit noch die Feiertage übrig bleiben und irgendwann, wenn es den Arbeitgebern zu bunt ist, kann man auch diese noch abschaffen. Ein Schweizer Politiker, der hat es einfach zutiefst schweizerisch, konservativ auf den Punkt gebracht bei einem Interview, er wurde gefragt, was gefällt Ihnen an Weihnachten? Und er hat gesagt, Licht und Wärme in kalter Jahreszeit, Besinnung. Man denkt an die Menschen in Not. Und was nicht? Rummel, Geschäft, Stress, Gesellschaftszwänge. Was bedeutet Ihnen Weihnachten? Und dann sagt er, Erinnerung, dass die Menschheit oder diese Menschheit einen Erlöser bekommen hat. Staunen, Staunen, sagt er, wie sich Gott den Menschen schenkt. Dank an Gott, der mir persönlich begegnet. Was würden Sie Jesus zu Weihnachten schenken? Ein schöner Satz, mich selbst, hat er gesagt. Wo wünschen Sie sich, dass Jesus heute eingreifen würde? Und er sagt, wo Gewalt ausgeübt wird und Menschen erniedrigt werden. Und dann das Wichtigste, was Menschen über Jesus wissen müssen, dass kein anderer sich mit ihm vergleichen kann. Kein anderer kann sich mit ihm vergleichen. Und dass er der Einzige ist, der Sünden vergeben und uns mit Gott verbinden kann. Dem würde ich gern noch was hinzufügen, das werde ich nachher sagen. Ist ein klares Bekenntnis eines Schweizer Nationalrates, eines Politikers. Jesus hat ja kein Buch geschrieben, kein einziges. Jesus hat kein Buch geschrieben, in dem er Vorschläge macht, wie man die Welt verbessern könnte. Er ist mit dem Vater zusammengesessen und dem Heiligen Geist und sie haben darüber gebrütet und nachgedacht, wie die Welt wieder ins Lot kommen könnte, wie Frieden stattfinden könnte, wie Versöhnung geschehen könnte. Das ist das große Anliegen, das Gott, der Vater und Schöpfer aller Dinge hat. Wie kann Leben auf der Erde gelingen? Wie kann das gelingen? Wie kann Versöhnung stattfinden und Frieden? Und dann hat dieser Jesus kein Buch geschrieben. Das ist für Theologen ein harter Schlag und für Theologieprofessoren ziemlich bitter. Der hat einfach kein Buch geschrieben, denn man schreibt normal über solche Dinge Bücher und Artikel. Ist wichtig. Jesus hat kein Buch geschrieben, stattdessen kam er selbst. Er ist selbst auf diese Erde gekommen. Er selbst, er neigte sich herab, und man kann sagen, in den Staub, in den Dreck, in die Freude, ins Leid von uns Menschen. Er selbst kam, er wurde einer von uns. Und er wurde, so sagt die Bibel, in einem einfachen Haus geboren. Es ist nicht ein Stall gewesen, es war ein einfaches Haus. Denn Stall und Haus waren eng zusammen. Und die eine Wand war die Wand zum Stall und da war ein großes Fenster drin und das war die Heizung vom Stall her. Ganz praktisch und pragmatisch. Und dann standen hier zwei Futtertröge und die Kühe haben vom Stall im Wohnzimmer bei den Menschen gegessen, gefressen. Bei uns Bauern sagt man auch Tiere fressen. Ich weiß, sagt man heute lieber die essen, aber die haben gefressen. Und dann hat man einfach der einen Kuh den Futtertrog weggenommen und das Jesuskindlein hineingelegt. Und die Geschichte will uns einfach sagen, er wurde ganz einfach in einem schlichten, einfachen Haus geboren. Nicht in einem Palast, aber auch nicht das andere Extrem, irgendwo in einer Höhle, sondern in einem Haus. In der Bibel wird diese unfassbare Geschichte, dass Gott in Jesus Mensch wird, beschrieben. Und dem gehen wir entlang. Lukas hat mich neu, der Schreiber des Evangeliums, neu zum Staunen gebracht. Und ich bin zu der Entscheidung gekommen, dass Weihnachten wieder gefeiert werden darf. Und zwar richtig gefeiert werden sollte, denn es ist ein wirklich ereignisreiches Fest. Lukas steigt nicht ein mit der Geburt und er steigt nicht ein mit der Ankündigung der Geburt. Lukas hat 5 Episoden, 4 und dann kommt die Geburt und er beschreibt, was um Weihnachten herum so alles geschehen ist. Und dass wir Weihnachten ein bisschen besser verstehen, können wir nicht einfach dort einsetzen bei der Ankündigung des Engels, dass Maria schwanger wird, sondern da sind Geschichten drumherum. Und die erste Geschichte ist ganz einfach die Geschichte, dass der Engel Gabriel besucht Elisabeth und Zacharias. Ein in die Jahre gekommenes Ehepaar. Er war schon älter als sie. Ich schätze mal, so in meinem Alter war sie, seine Frau 2 Jahre jünger. Und der Engel kündigt Elisabeth und Zacharias ein Kind an. Die Frau wird schwanger werden. Das ist schon mal eine Geschichte, über die man vielleicht leicht schmunzeln könnte, aber ihr werdet sehen, die hat einen tieferen Zusammenhang. Dann als zweites besucht der Engel Maria und kündigt ihr an, dass sie schwanger werden wird. Dann die dritte Geschichte, die erzählt wird, die danach kommt, ist, Elisabeth besucht Maria und dann kommt das Magnifikat, der Lobgesang der Maria. Ein wunderschönes Loblied, das dann gesungen wird. Und dann, was kommt dann? Dann kommt das Loblied des Zacharias, der das Loblied singt auf die Geburt von Johannes dem Täufer. Und dann erst kommt die Geburt Jesu. Und die Geburt Jesu ist wieder eingebettet in den Lobgesang der Engel. Gepriesen sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen auf Erden. Also das Ganze ist so stark eingebettet in das Lob Gottes, in die Freude, in die Dankbarkeit, in das Singen, in das Jubilieren. Es ist wirklich ein Fest. Und die Vorbereitung und der Weg dorthin, der ist wichtig. Der Engel Gabriel besucht Elisabeth und Zacharias. Diese Geschichte wollen wir ganz kurz anschauen. Elisabeth und Zacharias, so lesen wir, ein tiefgläubiges Ehepaar, so heißt es, gerecht vor dem Herrn. Sie haben gerecht, so gut es ging, gelebt. Tiefgläubig, aber die hatten ein ganz großes Handicap und das war, dass sie kinderlos waren. Und das war damals eine Schande. Wenn jemand kinderlos ist, das ist eine Schande, war eine Schande. Und dieser Zacharias war Nachfolge Aaron aus dem Geschlecht Aarons und war Priester und hat den Priesterdienst versehen. Das sind verschiedene Dinge, die er da tun musste. Und er hatte dann an dem Tag die besondere Ehre, das Räucheropfer darzubringen. Der war allein im Tempel und hat das Räucheropfer dargebracht. Und dann erscheint ihm eben ein Engel. Und der Engel sagt zu ihm, hab keine Angst, Zacharias. Keine Angst, hab keine Angst, Zacharias. Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird einen Sohn gebären und den sollst du Johannes nennen. Ist verrückt. Ich glaube, dass dieser Zacharias und seine Frau schon lange aufgehört haben zu beten. Ich schätze, so ab 40 haben sie aufgehört oder spätestens ab 43 haben sie aufgehört zu beten um ein Kind. Und dann mit 60, wo niemand mehr dran glaubt, er war schon älter, in die Jahre gekommen, kommt ein Engel und sagt zu Zacharias, hab keine Angst. Hab keine Angst, Gott hat deine Gebete erhört. Deine Frau wird schwanger und sie wird ein Kind zur Welt bringen. Ich finde das unglaublich schön in dieser Weihnachtsgeschichte eingebettet. Etwas ganz Normales, Alltägliches, Gewöhnliches. Da ist nicht nur das Fulminante, der Lobgesang, sondern das alltägliche Leben kommt vor. Die Not von Elisabeth und Zacharias, die kommt vor. Und dann erhört Gott das Gebet und es ist eine enorme Ermutigung. Wir beten hier jeden Dienstag im Frühgebet, eine Stunde. Und manchmal denke ich, hallo, das ist doch für die Katz. Jetzt haben wir schon so lange für das gebetet. Und wenn ich dann solche Geschichten lese, dann weiß ich, die Gebete werden bei Gott gesammelt. Und irgendwann kommt der Tag. Da gibt es ein Smart oder sonst irgendetwas. Irgendwann kommt der Tag, an dem Gott erhört. Und wenn ich heute zurückblicke, sind einige Dinge hier in der Gemeinde passiert, da kann man wirklich staunen, was passiert ist, weil Gott zu seiner Zeit erhört hat, nicht zu meiner und nicht zu unserer. Wir sind eine kleine Gruppe von zwischen 6 und 10 Leuten, nicht zu unserer, sondern zu seiner Zeit. Und so geht es auch hier diesem Zacharias und Elisabeth. Die Reaktion des Zacharias, er kann das nicht glauben. Er kann das nicht glauben. Zacharias sagte zu dem Engel, woran soll ich erkennen, dass es wirklich so kommen wird. Ich bin doch ein alter Mann. Ich bin ein alter Mann. Ich muss noch eins zurück, das habe ich hier nicht drauf. Der antwortet, ich bin doch ein alter Mann und meine Frau ist auch schon im fortgeschrittenen Jahren. Der Engel antwortete, ich bin Gabriel, der vor Gottes Thron steht. Gott hat mich zu dir gesandt, um dir diese gute Nachricht zu bringen. Was ich gesagt habe, wird zur gegebenen Zeit eintreffen. Aber weil du mir nicht geglaubt hast, wirst du so lange stumm sein und nicht mehr sprechen können, bis es eingetroffen ist. Zacharias bekommt ein Zeichen, ein Strafzeichen. Er kommt nämlich stumm aus dem Tempel heraus und kann nicht mehr reden. Draußen warten viele Leute, dass er ihnen den Segen mitgibt. Der Herr segne euch und behüte euch. Und er kommt raus und Ende. Er kann nicht mehr reden. Aber das Schöne ist, das Gebet geht trotzdem in Erfüllung, auch wenn Zacharias nicht geglaubt hat. Wenn er gezweifelt hat, er sagt, kann nicht mehr sein. Also hier in dieser Weihnachtsgeschichte kommt ein Antiglaubensheld zum Tragen. Einer, der einfach treu seine Arbeit getan hat, treu mit Gott gelebt hat, mit seiner Frau treu die Gebote eingehalten hat, das war alles. Und Gott erhört sein Gebet. War nicht ein Glaubensheld, der gesagt hat, meine Frau wird mit 60 schwanger werden. Halleluja. Und das sage ich jeden Morgen 10 Mal, wenn ich aufstehe, bis es eintritt. Meine Frau wird mit 60 schwanger werden. Meine Frau. Er hat es einfach nicht mehr geglaubt. Nicht mal als der Engel kam, hat er es geglaubt. Also eine Anti-Helden-Geschichte. Geht Weihnachten voraus. Das finde ich so schön. Eigentlich wollte ich die Geschichte weglassen. Aber die ist so schön, eine Anti-Helden-Geschichte. Einer, der nicht mehr glaubt und Gott geht mit ihm. Und warum wird diese Vorgeschichte erzählt? Hat natürlich einen tieferen Sinn. Wir lesen ja die Bibel meistens mit dem, was hat es mir zu sagen, was löst es in mir aus, was macht es mit mir. Aber die Bibel will uns viel über Gott sagen. Was sagt sie über Gott aus? Wir müssen wieder lernen, wenn wir die Bibel lesen, auf Gott zu schauen und sagen, ja, was sagt sie denn über Gott aus? Und diese Geschichte will primär eines aussagen, die will sagen, Gott ist treu. Liebe Menschen, Gott ist treu und er steht zu seinen Verheißungen. Und er hat gesagt, er wird dem Messias, er wird Jesus einen Boten voraussenden und dieser Bote wird geboren werden und das wird so kommen. Und ich, Gott, stehe zu meinem Wort. Ich bin treu, auf mich könnt ihr euch verlassen. Ich werde es auf dieser Erde zum Guten wenden. Ich stehe dafür ein und ich ziehe das durch, ob ihr es glaubt oder nicht. Ich ziehe es durch. Auch mit so einem Antihelden wie Zacharias. Er handelt. Man könnte sagen, bete und handle, lebe mit diesem Gott und zu seiner Zeit wird er handeln und antworten. Und dann kommt 6 Monate später die Ankündigung von der Geburt Jesu. Der Engel Gabriel besucht Maria. Maria war eine junge Frau mit 14 Jahren, 14, 15. Manche haben mit Staunen die 15-jährige Schwedin gehört, die auf der Weltklimakonferenz oder was das war gesprochen hat. Ein Video, das um die Welt geht. Ich weiß nicht, wer hat es gehört? Niemand. Gibt es ja gar nicht. Ja, doch, immerhin. Es wurde gehört, ein 15-jähriges Mädchen spricht wuchtige Worte auf dieser Konferenz und wird gehört. Und es geht um die ganze Welt. Eine Maria mit 14 Jahren, ohne Internet und ohne alles Mögliche, spricht ein paar Worte und die gehen um die ganze Welt. Bis heute. Ich glaube, wahrscheinlich in 2000 Jahren wird man die 14-jährige, 15-jährige Schwedin nicht mehr hören. Aber Maria und ihre Worte, die wird man sicher noch hören. Der Engel kam zu ihr und sagte, sei gegrüßt, Maria, der Herr ist mit dir. Er hat dich zu großem ausersehen. Ein schöner Gruß. Der Gruß sei gegrüßt, Maria, könnte auch heißen, guten Tag, Maria. Also völlig unspektakulär. Guten Tag, könnte auch heißen, grüß Gott, meint, es grüße dich Gott, Maria. Von dem komme ich nämlich. Gibt es nicht auf Text. Ich lese es. Der Herr ist mit dir artig zu großem Ausersehen. Maria erschrak über diesen Gruß und überlegte, was er bedeuten sollte. Da sagte der Engel zu ihr, ist immer dasselbe, wenn Engel kommen, hab keine Angst. Man erschrickt zuerst mal, wenn Engel kommen. Hab keine Angst, du hast Gnade bei Gott gefunden. Und jetzt kommt es wieder, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Ahnherrn David erheben und er wird für immer über die Nachkommen Jakobs regieren. Seine Herrschaft wird nie zu Ende gehen. Und schon gewaltige Aussagen, wuchtige Aussagen. Du sollst ihm den Namen Jesus geben. Er wird groß sein, wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Ahnherrn, also David war einer der größten Könige Israels, erheben und wird für immer die Nachkommen Jakobs regieren. Seine Herrschaft wird nie zu Ende sein. Das ist die Verheißung. Maria fragte den Engel, wie soll das geschehen? Ich bin doch mit keinem Mann zusammen gewesen. Ich habe noch nie mit einem Mann geschlafen. Er antwortete, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Der Heilige Geist kommt über dich und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Und dann sagt der Engel, das Zeichen ist, dass Elisabeth schwanger geworden ist. Sie fragt nicht nach einem Zeichen. Er sagt, das Zeichen ist, dass Elisabeth schwanger geworden ist. Da sagte Maria, ich gehöre dem Herrn. Das ist ihre Reaktion. Ich gehöre dem Herrn, ich bin bereit. Es soll an mir geschehen, was du gesagt hast. Darauf verließ sie den Engel, verließ der Engel sie. Verrückt. Wir können jetzt Unterschiedliches tun. Vor ein paar Jahren habe ich so eine Reihe von Autounfällen gehabt. So jedes Jahr ein Auto geschrottet. Jedes Jahr, regelmäßig, ein Auto. Entweder auf den Masten in Bambergen gefahren oder einem anderen hinten drauf. Auf jeden Fall jedes Jahr ein Auto geschrottet. Und es war irgendwann mühsam. Wird auch mühsam für den Geldbeutel, ist mühsam, macht keinen Spaß mehr, wenn man jedes Jahr ein Auto schrottet. Man bekommt zwar jedes Jahr, muss man ein anderes kaufen, aber mühsam. Und in diesem ganzen Dilemma kam jemand zu mir und sagte, Thomas, es kann es nicht sein, jedes Mal, wenn du einen Unfall gemacht hast, warst du für die Gemeinde unterwegs. Es kann es ja nicht sein, dass du dann dir selber immer Autos kaufen musst. Ich würde dir gerne ein Auto kaufen. Ich habe gesagt, das geht nicht, man kann mir kein Auto kaufen. Ging so hin und her und rum und um und hin und her und rum und um. Und dann kam diese klare Ansage, die ich nie vergessen werde. Und die Person sagte zu mir, Thomas, ich bitte dich, erteile mir die Erlaubnis, dir diesen und diesen Geldbetrag zu überweisen. Jetzt konnte ich schwer sagen, ich erfülle dir diese Bitte nicht. Wem will man schon nicht eine Bitte erfüllen, die einem noch zugute kommt? Also ein großer Geldbetrag, mit dem man ein schönes Auto kaufen kann. Es gibt auch schöne Opels. Man kann ein schönes Auto kaufen. Aber das klingt heute noch in meinen Ohren nach. Thomas, bitte erteile mir die Erlaubnis, dass ich dir diesen Geldbetrag auf dein Konto überweisen darf. Jetzt rattert es vielleicht im Kopf von vielen und sie denken, wer war das? Wer hat dem Thomas Geld? Wer war das? Und was hat er eigentlich damit bezweckt? Ist das ein Junger, der will, dass die Musik lauter gedreht wird? Ist das ein Älterer, der will, dass die Musik leiser gedreht wird? Wer war das? Und wieso hat er das gemacht? Und hat er es ehrlich gemeint? Das sind so unsere Gedanken. Und die Gedanken kommen, wenn wir die Geschichte lesen von Maria. Ja, wie soll denn das gegangen sein? Ja, wie soll denn die schwanger geworden sein? Ja, was soll das? Wer lügt uns denn da an? Und. Und wir gehen völlig an der Pointe vorbei. Die Pointe wäre zum einen, dass ihr euch ganz schlicht und einfach mit mir freut und sagt, Halleluja, schön, dass du mit diesem Mist, den du immer baust, ein Auto geschenkt bekommen hast. Dir hat jemand Geld gegeben. Das finden wir einfach nur toll. Oder? Wäre eine Möglichkeit. Das Zweite, was ich faszinierend finde, ich habe mich bisher immer gescheut, die Geschichte zu erzählen, aber heute muss ich sie erzählen. Das Zweite, was passiert ist, da blieb jemand so hartnäckig, mir Gutes zu tun, dass es schon penetrant war. Und so kommt mir Gott vor in dieser Geschichte. Zacharias, ob du es glaubst oder nicht, ich zieh's durch. Maria, ob du es glaubst oder nicht, ich ziehe die Rettung dieser Welt durch. Und das Beste, was ihr tun könnt, sagt er, ihr steigt mit ein. Macht mit. Aber ich ziehe es auch ohne euch durch. Ich ziehe das durch. Ich will eure Rettung, ich will eure Erlösung. Ich will, dass du ein ordentliches Auto dir leisten kannst. Mit Airbag, Sitzheizung, das fehlt dir noch, Lenkradheizung. Ich will, dass du ein ordentliches, sicheres Auto fährst. Und das fahre ich jetzt über 3 Jahre. Stellt euch vor, über 3 Jahre, ohne es zu schrotten. Ich passe besonders gut auf dieses Auto auf, denn es ist ein Geschenk. Das ist das Nächste. Ich habe es geschenkt bekommen. Seid nicht neidisch. Schrottet erstmal 3 Autos, vielleicht bekommt ihr dann auch eins geschenkt. Und das ist für mich wie Weihnachten. Da will einer mir einfach Gutes tun, der lässt nicht locker. Und er beschenkt mich und ich freue mich riesig inzwischen. Und denkt nicht in die falschen Richtungen, sondern versteht die Pointe. Und die Pointe in dieser Geschichte ist nicht, dass irgendjemand irgendwas mit Maria gemacht hat. Jesus wurde in Marias Bauch gezeugt, bevor sie sexuellen Kontakt mit einem Mann hatte. Das ist so. Die Geschichte war in der frühen Kirche verbreitet und wurde so angenommen. Und es heißt nicht, dass Maria Jungfrau blieb. Auch das heißt es nicht. Und es heißt auch nicht, dass Sex schmutzig ist. Das heißt alles nicht. Das hat man alles daraus gemacht. Man hat alles Mögliche reininterpretiert und die Pointe, an der ist man volle Kanne vorbei. Denkt bitte, und ich sage es nochmal, nachher nicht nach, wer mir dieses Geld geschenkt hat. Das ist sowas von Schnurzpiep egal. Dieser Mensch nimmt 100% keinen Einfluss auf die Gemeindepolitik. Vielleicht kommt er gar nicht von der Gemeinde. Könnte auch noch sein. Vielleicht war es mein Nachbar. Also denkt einfach nicht darüber nach. Die Geschichte berichtet ganz einfach, dass Jesus keinen Vater im alltäglichen Sinne hatte. So ist es einfach. Damit müssen wir irgendwie klarkommen. Dass der Schöpfergott, der die Schöpfung ins Dasein gerufen hat, dass dieser Schöpfergott es sogar noch hinkriegt, dass eine Jungfrau schwanger wird, das sollten wir einfach so annehmen. Das berichtet diese Geschichte. Auch klingt sie natürlich eigenartig. Wenn Gottes Kraft, so heißt es, von außen kommt, von außen einem überschattet und der innewohnende Geist tätig wird, dann wird Undenkbares möglich. Und das sagt das Bild. Sie ist überschattet von der Kraft Gottes und der Geist in ihr. Und dann wird Unfassbares wird möglich. Und so ist es in dieser Geschichte geschehen. Und das ist schon mal ein Grund zum Staunen. Maria nimmt das hin. Und dann kommen diese Verse, die finde ich so wuchtig. Du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Was heißt Jesus? Kommt aus dem Hebräischen und Jesus meint, Gott rettet. Ganz einfach, Gott rettet. Und Name ist Programm in der Bibel. Name ist Programm. Wenn der Jesus heißt und Jesus heißt, Gott rettet, dann bedeutet das, Gott rettet. Und er rettet umfassend. Er rettet umfassend. Ich habe heute Morgen die Geschichte von der 15-jährigen Schwedin gehört. Und ich habe gedacht, hier sollte der Ritter reinkommen und die Herzen der Menschen erneuern. Was Klimaschutz und so weiter anbelangt, wo wir Christen schweigen, hat offensichtlich nichts mit uns zu tun. Die Schöpfung, hat man manchmal den Eindruck. Aber wenn Jesus in unser Herz kommt und der Heilige Geist, dann werden wir anders über unsere Umwelt denken. Und wenn nicht, dann ist irgendwas schiefgelaufen mit diesem Jesus bei uns. Denn der rettet allumfassend. Denn es ist seine Schöpfung und wir sind seine Geschöpfe. Also er heißt Jesus. Gott rettet. Er wird groß sein. Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron setzen. Und er wird für immer über die Nachkommen Jakobs regieren. Seine Herrschaft wird nie zu Ende gehen. Ich weiß nicht, was wir mit diesen Aussagen machen. Ich kann nicht auf jede einzelne eingehen. Aber haben wir noch eine kleine Ahnung, was so an Weihnachten gelaufen ist, der Ritter, Gott rettet, kommt auf die Erde. Er wird groß sein, Sohn des Höchsten. Er wird den Thron besteigen, er wird regieren. Seine Herrschaft wird nie ein Ende haben. Ich weiß nur, dass wir die Bilder ganz schnell füllen mit weltlichen Bildern. Mit dem langen Schwert, mit dem Panzer. Und jetzt wird regiert, jetzt wird durchgegriffen. Jetzt geben wir mal Vollgas. Und das ist das Fatale an dieser Geschichte. Jesus regiert, aber er regiert ganz anders. Seine Herrschaft ist Liebe. Er will die Herzen der Menschen erreichen. Er will regieren zum Wohl aller und nicht zum eigenen Wohl, zum eigenen Prestige, sondern zum Wohl aller. Und das ist alles so verquert, aber es ist so. Und er wird wiederkommen. Und er wird seine Herrschaft dann antreten. Und dann sind alle, die nicht bereit sind, sich von der Liebe bestimmen zu lassen, können nicht mit ihm weitergehen auf der neuen Erde. Sonst ging der Schlamassel ja weiter. Es ging alles so weiter wie bisher. Aber er wird regieren. Und er wird seine Herrschaft antreten für immer und ewig. Und die Erde wird erneuert werden. Es wird alles neu werden, denn er rettet alles. Das Ganze ist so allumfassend. Und wir haben aus diesem Jesus jemand gemacht, ein kleines Kind, der große Gott wird Kind. Aber was ihm in die Wiege gelegt wurde, ist bombastisch. Und es beginnt alles damit, dass er uns die Sünden vergibt. Er vergibt uns die Sünden, denn er bezahlt den Preis, damit wir neu anfangen können. So rettet er den Einzelnen und so rettet er die ganze Welt, dass Menschen neu werden. Das ist sein Rettungsplan. Und er beginnt an Weihnachten. Und deshalb ist das ein Riesenfest, an dem man staunen kann und sagen kann, dass Gott so etwas tut. So rettet, hätte ich nie gedacht. Denn die Herrscher der Völker, die retten immer mit Gewalt. Die ritten mit Gewalt, der arabische Frühling, da hat man mit Gewalt befreit und dann wurden die Unterdrückten an die Herrschaft gehoben und dann ging es genau so weiter wie vorher, nur mit umgekehrten Vorzeichen. Das ist der Lauf der Welt. Und Jesus will die Herzen erneuern und das beginnt eben damit, dass er uns unsere Sünden vergibt. Auch das ist so etwas Verrücktes, dass er für unsere Sünden bezahlt, stirbt. Aber sein Plan, die Erneuerung, ist viel, 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 viel größer als die Rettung des Einzelnen. Es soll eine neue Welt entstehen. Und die wird vollendet werden, wenn er wiederkommt. Das sagen all diese Titel, die sind noch viel stärker belegt. Aber das ist so die große Vision, die in dieser Futterkrippe drin liegt. Der Messias wird er sein. der König des Hauses Davids, der Gesalbte, der König der ganzen Welt. Und dann sagen ja die Engel bei der Geburt genau das: Heute ist euch der Ritter geboren, der alles neu machen wird. Und er wird bei dir anfangen. Die Frage ist nur, ob ich ihn einlasse, damit es bei mir neu wird und überall neu wird. Das ist die zentrale Frage. Und das ist Reich Gottes. Es beginnt wie ein Senfkorn im Kleinen. Bei der Martina, beim Thomas, bei der Dagmar, bei Markus, dort beginnt es. Aber es will nie dort bleiben, sondern es will hinausgehen und alles soll im Großen sich weiterentwickeln. So will Gott die Welt retten. Und es beginnt bei Maria, die gesagt hat, ich gehöre dem Herrn. Ich gehöre dem Herrn, ich bin bereit, es soll an mir geschehen, was du gesagt hast. Und Leute wie Zacharias, die es nicht glauben, mit denen macht Gott weiter und er überwindet sie. Auch die gehören dazu, die treu ihren Dienst in der Gemeinde tun, im Reich Gottes und nicht die großen Visionen haben. Gott wird sie schon überwinden. Aber die, die sich partout weigern, Vergebung anzunehmen, partout weigern zu sagen, mir geschehe, wie du gesagt hast, dein Reich komme, dein Wille geschehe, die können nicht dabei sein. Es wird eine Scheidung geben, wenn Jesus wiederkommt als Richter. Das ist so. Das Ganze ist so gewaltig, C.S. Lewis hat es gesagt, das Ganze ist so gewaltig, dass man schon wieder daran glauben muss, weil sich das kein Mensch ausdenken kann, wie das Ganze, die Rettung der Welt vonstatten gehen soll. Und hinter allem, und das ist für mich das Entscheidende, wird Gott selbst gefeiert. Er hat die Initiative ergriffen. Er hat die Initiative ergriffen bei Zacharias. Er hat dazu beigetragen, dass die Frau von Zacharias, Elisabeth, schwanger wird. Er ist bei Maria erschienen. Er ist der Handelnde. Gott handelt in der Geschichte. Der Mächtige, der Heilige, der Gnädige, der Treue. Gott selbst ist der Grund, Weihnachten zu feiern. Die Frage ist jetzt zum Schluss, ist es damit getan, dass wir jetzt neu sagen, wendet eure Herzen Jesus zu, nehmt ihn auf in euer Herz. Ist es damit getan? Und ich meine, dass wir einen Schritt weitergehen müssen an Weihnachten 2018. Ich sage es mal so, es ist nicht damit getan, wenn wir sagen, ihr müsst an die Jungfrauengeburt glauben und. Das sind wichtige Dinge auf dem Weg. Aber es gibt eines und ich glaube, das haben wir aus den Augen verloren. Ich habe es vorhin so formuliert. Es soll mit Jesus weitergehen. Er kam selbst, er neigte sich herab zu uns Menschen, beugte sich hinein in Freude und Leid unseres Lebens. Er wurde einer von uns. Er wurde in einem einfachen Haus geboren. Er hat viel Zeit, und jetzt kommt die Brücke, er hat viel Zeit und Energie investiert, um eine Gemeinschaft von Menschen zu formen. Und warum? Damit diese Gemeinde tut, was er getan hat. Die Gemeinde ist der Leib Christi, die Gemeinde verkörpert Christus. Und wenn wir sagen, Christus ist gekommen als Gott auf diese Erde, dann hat er eine Gemeinschaft hinterlassen, das ist die Gemeinde, die ihn verkörpert. Und wenn wir diese Geschichten in der Zeitung lesen und von dieser guten Integrationsbeauftragten und wir sagen, alles geht den Bach runter, dann müssen wir uns als Kirche als erstes an der eigenen Nase fassen und sagen, wie unglaubwürdig oder glaubwürdig verkörpern wir Christus in dieser Zeit. Denn Christus ist nicht gekommen und hat ein Buch geschrieben. Er hat sich selbst gegeben. Das würde bedeuten, dass wir als Gemeinde wieder neu lernen, zusammenzustehen. Der Vereinzelung und der Separierung und der Egozentrik den spitzen Schuh zeigen und sagen, wir verkörpern als Gemeinde Christus. Jemand hat gesagt, die Gemeinde ist die einzige Bibel, die die Welt noch liest. Und die Gemeinde ist das Evangelium, das von den Menschen gelesen wird, so wie das Evangelium an Christus ablesbar war. So wird es weiter an der Gemeinde abgelesen oder eben nicht. Starke Kirchen sind die Antwort auf das, was scheinbar den Bach runtergeht. Nicht der Einzelne, der sich wieder stark macht und für sich separat seinen Glauben im privatisierten Kämmerlein lebt, sondern starke Kirchen, die etwas darstellen. Denn die verkörpern Christus. Und er will erlebt werden. Er will erlebt werden. Und er wird seinen Segen auf diese Gemeinden ausschütten, die diesen Weg gehen. Davon bin ich überzeugt. Davon bin ich überzeugt, wenn die Vereinzelung ein Ende hat. Und der Privatclub und das alles. Es darf alles sein in einem gewissen Sinn, aber es muss die Gemeinden stärken, denn die verkörpert Christus. Deshalb kann Bill Heibel sagen, die Ortsgemeinde ist die einzige Hoffnung für die Welt. Die Ortsgemeinde, sie verkörpert Christus am deutlichsten. Und diese Vision ist vielen Christen leider, leider verloren gegangen. Die Gemeinde ist die einzige Bibel, die noch gelesen wird. Starke Kirchen braucht das Land, die sich zu den Menschen beugen, so wie Jesus. Die den Menschen dienen, so wie Jesus. Die Gott feiern, so wie Jesus. Die ihm Loblieder singen, so wie Zacharias und Maria und Elisabeth und die Engel. Solche Gemeinden braucht das Land, die das Gotteslob zur Ehre unseres unbeschreiblichen Gottes und seines Ritters mit großer Lautstärke in diese Welt hineinsingen. Glaubwürdig und überzeugend. Aus dem heraus, was sie erlebt haben, weil sie mit zittriger Stimme auf dem Weihnachtsfest der Buchinger Klinik Gott gesungen und gelobt haben und nachher belohnt werden. Deshalb habe ich gesagt, Martina, dieses Lob, diese Geschichte musst du erzählen. Und wiederum beginnt alles damit, dass ich sage, ich gehöre dem Herrn. Ich bin bereit, es soll an mir geschehen, was du gesagt hast. Dort beginnt's. Aber es will sich ausweiten. In der Kirche und in dieser Welt. Denn Gott will die Menschen erretten aus diesen elenden Schicksalszusammenhängen, in denen sie leben. Er will sie befreien aus der Lieblosigkeit hinein in die Liebe. Er will, dass das Leben gelingt, das will er. Seine große Sehnsucht, deshalb kam Jesus. Und er will uns befreien von unserer Sünde und er will starke Kirchen, die Christus in dieser Weltzeit darstellen und repräsentieren. In diesem Sinne segne uns Gott. Und er segne unser Weihnachten. Ich habe euch noch einen schönen Vorschlag für Weihnachten. Wir kennen ja den Ostergruß. Der Ostergruß lautet ja, der Herr ist auferstanden. Und die Antwort ist, er ist wahrhaftig auferstanden, sagen manche. Es ist so. Der Gruß von Weihnachten könnte sein, der Ritter ist geboren. Der Ritter ist geboren. Der Ritter ist geboren. Und die Antwort wäre, er ist in einer Krippe geboren. Er ist einer von uns. Er ist ein einfacher Mensch geworden, dieser Gott. Damit wir Gott verstehen. Halleluja. Amen dazu. So, und jetzt stimmen wir ein ins Lob. Genug geredet. Wir loben Gott.